Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinen Podcast reinhörst oder dieses Video auf meinem YouTube-Kanal siehst, fühle dich herzlich willkommen. Heute in der Episode dreht es sich um Rückenschmerzen. Was sagt die moderne Schmerzforschung dazu? Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit mit Performance und Happiness in deinem Leben. In diesen Interviews und auf meinem Podcast und YouTube-Kanal gehe ich mit Experten deinem Biotop auf den Grund. Dein Biotop deiner Gesundheit. Wir schauen über den Tellerrand der Gesundheit und geben dir Impulse, Erfahrungen und praktische Tools an die Hand, um zum einen, falls deine Gesundheit beeinträchtigt sein sollte, diese wiederherzustellen, zu erhalten und wenn möglich noch zu verbessern. Und zu dem Thema Rückenschmerzen, was sagt die moderne Schmerzforschung, habe ich mir Felix Kade eingeladen. Felix ist unter anderem der Autor des Buches Die Rückenschmerzformel. Er ist Experte für Rückengesundheit und Dozent und Personal Trainer. Und wir gehen unter anderem Rückenmythen, Rückenschmerzen und verschiedene Tests und Übungen für deinen Rücken durch, um dir entsprechend einen weiten Blickwinkel auf deinem Thema Rückenschmerz zu geben. Wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, zum Beispiel weitere Artikel dazu lesen möchtest, dann schau bitte in die Videobox und in die Shownotes, weil dort verlinke ich dir entsprechend alle Kontaktdaten von Felix, aber du findest auch noch mehr auf meiner Homepage www.functional-basics.de/Felix-Kade. Wenn du dich mehr für Gesundheit, Vitalität, Lebensfreude und Happiness interessierst, wie du deine Basis dafür kreierst, dann schau gern weiter in meine Videobox und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Dort findest du Step-by-Step-Anleitungen, Online-Programme, Webinare, aber auch mein Coaching, um entsprechend deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche Gesundheit, mehr Performance, Lebensqualität und Happiness zu kreieren. Wenn dir die Inhalte gefallen, besonders der Podcast und die Inhalte mit Felix, dann teile gern diesen und kommentiere diesen. Weil ich stehe für Gesundheit ist für alle da, deshalb gute Erfahrungen und Wissen dürfen die Welt weiter bereichern. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem tollen Interview mit Felix Kade. Rückenschmerzen, was sagt die moderne Schmerzforschung? Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich heute, Felix Kade als Gast im Podcast zu haben. Grüß dich, Felix.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass du mich eingeladen hast und ich heute hier sein darf.
Wir haben ja heute ein extrem wichtiges und ich glaube, es hat in irgendeiner Form jeden schon mal betroffen. Das Thema Rückenschmerz, was sagt die moderne Schmerzforschung? Bevor wir auf dieses Thema eingehen, ich habe dich im Intro schon mal ganz kurz vorgestellt. Würdest du dich bitte einmal den Zuschauern und Zuhörern etwas genauer vorstellen? Wie bist du zu dem gekommen, was du gerade tust und warum fasziniert dich das Thema Schmerz so sehr?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin da mehr oder weniger einfach reingerutscht, einfach zum Teil durch meine Arbeit als Personal Trainer. Das ging bei mir damals mit dem Studium los, dass ich Bock hatte auf Training. Damals war es noch so, ja okay, ich will halt Mädels beeindrucken, deswegen brauche ich einen dicken Bizeps. Bin ich ganz ehrlich und mit der Zeit hat sich so mein Interesse einfach in Richtung Gesundheit und Ganzheitlichkeit, wie kann ich möglichst lange schmerzfrei und Gesundheit mein Leben genießen und das machen, worauf ich halt Bock habe. Und da gehört halt einfach Krafttraining für mich dazu. Das ist eine feste Säule. Und im Laufe der Jahre war bei mir halt selber schon so gut wie alles irgendwann mal kaputt. Es tat irgendwie alles mal weh. Knochenbrüche, Bänderrisse, alles dabei gewesen. Und ich war mit der klassischen Physiotherapie immer ein bisschen enttäuscht. Und da kam ich halt hin, wenn meine Außenbänder im Fuß angerissen waren und ich bekam halt Ultraschall und ein bisschen Fangopackung, wurde hier ein bisschen massiert, da ein bisschen gedrückt und das war's dann. Und das konnte es in meiner Welt immer nicht gewesen sein. Einfach weil das Sprunggelenk danach weiterhin super instabil war. Und so kam es halt, dass ich mich im Laufe der Jahre sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, weil es für mich keine lebenswerte Situation war, mit einem instabilen Sprunggelenk zu leben, mit Knieschmerzen zu leben, mit Rücken zu leben, mit Schulter, alles Mögliche halt. Und irgendwie sammelt sich dann das ganze Wissen und ich nenne mich selber Autodidakt, ich habe das Ganze nicht studiert oder habe auch keine Ausbildung als Therapeut gemacht, aber es ist halt einfach Leidenschaft und mich interessiert es einfach brutal, wie Körper und Geist zusammenhängen, wie sich beides gegenseitig beeinflussen. Und dann gab es vor ein paar Jahren so eine Zeit, die nenne ich Seminarwahnsinn. Da war ich bei jedem Seminar, was bei drei nicht auf dem Baum war, einfach weil ich es geil fand. Und ja, irgendwann kam es dann, dass ich halt, dass mich Kollegen gefragt haben, hey, hast du nicht einen Tipp hierfür? Hast du nicht einen Tipp dafür? Bin dann auch Dozent geworden. Also neben der Personal Trainer Tätigkeit dann auch als Dozent für die Akademie für Sport und Gesund unterwegs. Akademie für Sport und Gesundheit unterwegs, so. Und ja, und dann gab es die Zeit, wo sich Klienten mit Rückenschmerzen gehäuft haben und ich habe gemerkt, irgendwie ist es doch immer dasselbe. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was gibt es denn noch so an Literatur? Gibt es nicht mal so ein Buch, was das Thema ganzheitlich angeht? Mir sind Rückenschmerzbücher immer zu einseitig, da sind es nur die Faszien oder es ist nur die Haltung oder es sind auf einmal nur die Füße und es zieht sich nach oben in der kinetischen Kette oder. Aber mir hat mal so ein Buch gefehlt, was das ganze Thema einfach ganzheitlich angeht, wo mal jemand sagt, okay, es ist halt nicht ein Einflussfaktor. Es gibt halt viele Einflussfaktoren und die grundlegend zu verstehen und zu wissen, was es da gibt, das hat mir halt gefehlt. Dann habe ich gesagt, gut, schreibe ich es halt selber. Das war dann 2018, habe ich das veröffentlicht und seitdem positioniere ich mich auch als Experte für Rückenschmerzen, einfach weil es das Thema ist, mit dem ich mich seitdem am besten auskenne und auch seitdem noch viel, viel mehr dazugelernt habe. Genau, so kam es dazu, dass ich von, ich wollte einfach nur einen dicken Bizeps haben, hin zu Rückenexperte und eigentlich auch fast nur noch solche Klienten betreue, die von der klassischen Rehabilitation ein bisschen enttäuscht sind, die Falschaussagen auf den Leim gegangen sind und dann meinen, ja, sie haben ein instabiles ISG, ein instabiles Becken oder sie hatten Bandscheibenvorfall und dürfen nie wieder heben. Also mit solchen Geschichten kommen dann Klienten zu mir und dann darf ich erstmal am Mindset arbeiten, dass sie lernen, doch, es geht.
Die erste Frage, die ich habe, du hast gesagt, hey, mit zum Beispiel Bänder-Thematiken in der Physiotherapie. Was hast du mit deinen Bändern? Hast du einen bestimmten Sport, weil du hast gesagt, okay, möchtest einen dicken Bizeps haben. Was hat das jetzt mit den Sprunggelenken zu tun?
Das Sprunggelenk war damals, ich habe nebenbei noch viel Basketball gespielt und das Sprunggelenk war halt umgeknickt beim Basketball und Außenbänder waren halt angerissen. Genau. Okay. Das war das Thema damals.
Wenn wir jetzt über Schmerz sprechen, du hast auch gerade gesagt, Falschaussagen, die vielleicht in der Reha getroffen werden, das kennt der eine oder andere Patient vielleicht, er fragt dem Therapeuten, das Trainer etwas und man sieht dann diesen Blick, da kreiseln einmal die Augen und bevor ich sage, ich habe keine Ahnung, kommt irgendetwas. Welche Falschaussagen wären denn das zum Beispiel, denen du dann auf die Schliche gegangen bist und sagst, hey, da muss ich mal nachschauen, ob das überhaupt der Fall ist?
Ein ganz großes Thema, was ich immer wieder höre, ist Beckenschiefstand. Man hätte ein schiefes Becken und man würde es ja auch spüren, dass das Becken irgendwie nicht richtig steht. Wenn man sich aber einfach mal die Forschung anschaut, was so im Alltag für Kräfte wirken oder was bei Sportlern für Kräfte wirken auf das Becken, nehmen wir mal das Beispiel Dreierhops oder Dreiersprung, da wirkt bis zu 12-fache des Körpergewichtes auf das Becken und da verrutscht nichts bei denen, das ist halt fest. Und dann, wenn man jetzt mal dran denkt, wenn man dann zum Osteopathen geht oder zum Chiropraktiker, der dann mit so ein bisschen Kraft von den Händen da einfach das Becken wieder richtet, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Weil das sind vielleicht 5 bis 10 Kilo Kraft, die der dann benutzt. Das ist einfach kein Verhältnis zum 12-fachen des Körpergewichtes. Das ist kein Verhältnis. Also da einfach so ein Vergleich hilft da schon zu zeigen, da muss irgendwas anderes passieren, dass sich das danach gut anfühlt, was nichts damit zu tun hat, dass sich das Becken auf einmal gerichtet ist. Also da passiert bei chiropraktischen Maßnahmen, bei osteopathischen Maßnahmen, passiert sehr, sehr viel als neurophysiologische Feedbackschleife. Ich will jetzt gar nicht zu tief da reintauchen, was da genau passiert. Jedenfalls stimulieren wir halt irgendwelche Rezeptoren dadurch, die halt gelenkner sitzen. Das macht irgendwas mit uns hier oben im motorischen Kortex oder im supplementärmotorischen Kortex. Und die Feedbackschleife ändert halt irgendwas an der muskulären Spannung im und um das Becken. Und dann fühlt sich das auf einmal ausgerichtet an. Aber es hat sich an sich nichts geändert. Es fühlt sich halt nur anders an. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich ganz, ganz häufig höre. Ein anderes ist halt, Haltung würde Schmerzen auslösen. Und da fallen wir häufig in einem Korrelationsverzerrungsbias zu Opfer, dass gerade Therapeuten oder Trainer, die halt Leute mit, bleiben wir beim Thema Nackenbeschwerden, die sehen halt, hier kommt jemand rein mit einem Forward Head, also Kopf nach vorn geschoben, und der hat halt zufällig Nackenschmerzen. So, und wenn sich das nun relativ häufig wiederholt, dass ich halt Leute mit vorgeschobenem Kopf sehe und die haben halt Nackenbeschwerden, dann denke ich, ja, diese Kopfposition scheint damit zusammenzuhängen.
So nach dem Motto, logisch, weil dein Kopf hier vorne steht und der vielleicht festgehalten werden muss, dadurch runterfällt, die Rübe wiegt ja auch ein paar Gramm, dann muss die Muskulatur so hart arbeiten und dann verspannt sie.
Genau, klingt auch total plausibel. Nun gibt es aber genauso viele Menschen, die ein Forward Head haben, die keine Nackenbeschwerden haben. Und die sehen wir in Praxen aber nicht, weil die haben ja keine Probleme. Warum sollten sie dann auch zum Physiotherapeuten gehen? Und da mache ich mit Leuten sehr gerne ein einfaches Experiment. Wenn denn Haltung tatsächlich zu Muskelschmerzen führen würde, dann würden wir das relativ schnell merken. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie eine Wasserflasche nehmen, ich nehme jetzt hier mal meinen Shaker und ich halte das jetzt einfach mal eine ganze Weile so zur Seite, dann wird das irgendwann unangenehm. Und ganz ähnlich wäre es auch mit Haltung, wenn das unangenehm werden würde, dann würde unser Körper uns das schon signalisieren. Ein einfaches Beispiel ist, wenn ich halt mich auf einem Bein stelle und irgendwie mich ganz komisch verbiege. Das geht kurz, aber dann signalisiert uns der Körper, so geil ist das irgendwie nicht, mach mal was anderes. Genau, also auch das ist so ein Mythos, den ich sehr, sehr häufig höre und der aber absoluter Blödsinn ist.
Wie würdest du denn beschreiben, was Haltung ist? Weil ich habe da noch dieses klassische Bild, ne, eine doppel-S-förmige Wirbelkette, Wirbelsäule, Kopf hängt oben, unten die Füße, sollten vielleicht unterm Körperschwerpunkt sein. Was ist denn für dich Haltung?
Ich definiere Haltung ganz gerne als eine Gewohnheit. Es spiegelt das wider, was wir häufig tun mit unserem Körper, wie wir häufig denken und wie wir uns häufig fühlen. Ganz einfach, wenn wir an depressive Menschen denken, haben wir automatisch eine bestimmte Körperhaltung im Kopf. Genau, du machst es schon vor, wir sind irgendwie rund, Schulter sind hochgezogen, Kopf ist eingezogen und wahrscheinlich auch so ein ängstlicher Blick. Also wir assoziieren mit bestimmten Gefühlen auch bestimmte Körperhaltungen. Im Gegensatz dazu, wenn jemand selbstbewusst ist, wie läuft der rum? Der macht sich groß, der macht auf. Hier erkennen wir schon dreimal gegen den Wind, dass da einmal jemand wahrscheinlich selbstbewusst ist oder nicht. Also Gefühle haben halt einen riesigen Einfluss darauf, wie wir stehen. Und natürlich haben Gefühle auch einen Einfluss darauf, wie Muskeln aktiviert werden, wie viel Spannung die haben. Wenn jemand gestresst ist, wird er wahrscheinlich mehr Nackenspannung haben. Das ist ganz normal. Das hat aber nichts mit der Haltung zu tun, sondern mit dem Gefühlszustand, in dem er sich befindet. Dann das, was wir häufig denken, wenn ich natürlich häufig denke, die Welt, die ist so gefährlich und eigentlich sollte ich mich beschützen davor, dann werde ich mich wahrscheinlich auch eher klein und rund machen und alles, was vorne verletzlich ist, schützen wollen.
Ja, ich mache mich quasi zu.
Genau, man macht sich quasi zu. Und der dritte Punkt ist halt das, was ich häufig mit meinem Körper tue. Studien zeigen immer wieder, Sportler, die sich vielseitig bewegen, die sind aufrechter. Ob das jetzt vom Selbstvertrauen kommt, was mit dem Sport einhergeht, oder ob das die vielseitige Bewegung ist, Ich würde vermuten, es ist beides. Einfach weil mein Körper auch lernt, dass er sich in verschiedenen Ebenen bewegen kann. Und wenn ich halt mich regelmäßig nur auf meinen Schreibtisch, an meinen Schreibtisch setze, dann bin ich verdammt gut daran trainiert, am Schreibtisch zu sitzen. Und mein Körper optimiert dann auch diese Position. Und wenn ich dann versuche, irgendwie meinen Arm über Kopf zu führen, ist das für den Körper erstmal was Ungewohntes, was in Anführungszeichen Gefährliches, eine potenzielle Bedrohung, und wird da wahrscheinlich auch mit vermehrter Spannung oder mit Schmerzen sogar reagieren können. Also Haltung ist was sehr Dynamisches. Die perfekte Haltung gibt es gar nicht. Jemand, der den ganzen Tag mit perfekter Haltung stehen oder gehen würde, der würde sich genauso unwohl fühlen wie jemand, der den ganzen Tag rund sitzt. Also Haltung ist immer was Dynamisches, darf häufig gewechselt werden. Wir sind halt Bewegungsmenschen, keine Haltungsmenschen. Und dann brauchen wir uns über Haltung auch keine Gedanken mehr machen.
Wenn jetzt aber jemand sagt, hey, ich möchte mich aufrichten, dann kennt man ja so vielleicht diese klassischen Befehle oder Anmerkungen, Brustbein raus, Schultern zurück, Becken zieht nach oben, zieht den Bauchnabel zur Wirbelkette. Wie würdest du dann jemanden beschreiben, dass er in eine bestmögliche dynamische Haltung kommt? Jetzt mal im Falle des Standes.
Jetzt sind wir wieder bei dem Bild der perfekten Haltung. Die gibt es ja schon mal nicht.
Bestmöglich.
Bestmögliche Haltung, okay. Ich würde erstmal die Frage stellen, ist denn die Haltung, die wir momentan haben, ist denn die irgendwie schädlich? Ist die schlecht? Beispielsweise sind halt Sprinter tendenziell mehr in einem Hohlkreuz als Normalsterbliche oder Martial-Arts-Kämpfer. Das ist ganz normal. Das ist sportartspezifisch. Und wenn ich jetzt bei einem Sprinter das Hohlkreuz wegmache, würde ich ihn langsamer machen. Das würde der wahrscheinlich nicht so geil finden. Und wenn ich einem Kampfsportler seinen, ich nenne es mal Flachrücken wegmache, würde er wahrscheinlich weniger gute Highkicks treten können. Das würde er auch nicht so geil finden. Also muss ich erstmal schauen, was ist denn die optimale Haltung für die Person? Gibt es das überhaupt? Muss ich überhaupt was verändern daran, was er hat? Oder darf es nicht einfach mal so sein, wie es ist? Wie gesagt, mir ist halt wichtiger, kann sich derjenige so bewegen, wie er es für das braucht, was er machen möchte. Wenn ich natürlich Kraftsportler bin und ich möchte meinetwegen Gewicht über Kopf drücken können nach oben, dann ist es natürlich eine gute Idee, dass ich meine Brustwirbelsäule aufrichten kann. Und dann können so aufrichtende Übungen für die Brustwirbelsäule gut funktionieren. Da spielt auch Atmung mit rein, also Zwerchfell. Wenn ich das richtig entfalten kann, dann funktioniert die Aufrichtung der Brustwirbelsäule von alleine viel besser. Aber nichts hier hinten Schultern zusammenziehen. Viele machen das automatisch, wenn sie Brustwirbelsäule aufrichten wollen. Die richten gar nicht Brustwirbelsäule auf, sondern die stehen genauso rund und ziehen einfach die Schulter nach hinten.
Aber das ist ja bei manchen dann im Kopf drin, ne? Dass er vielleicht irgendwie Muttern oder Vatern sagt zu Hause als Kind, mach dich mal groß, zieh mir die Schultern zurück. Dann laufen die mit Crossover, Kopf, zack, nach vorn, mit Schultern zurück durch die Gegend.
Sieht albern aus, ja.
Ja, ja gut, sehen die ja nicht von außen.
Ja, ja.
Lass uns mal auf den Rücken eingehen, weil das ist ja vielleicht das, was, erstens ist ja unser Hauptthema und zweitens betrifft das ja recht viele Menschen. Hast du da vielleicht ein paar Zahlen, so ein bisschen Statistik, Rückenschmerzen? Kann man da pauschal sagen, okay, hat jeder einmal im Leben?
Ich würde behaupten, das hat jeder mindestens einmal im Leben. Und wenn es nur so ein, zwei Tage sind, wenn man sich mal irgendwie verlegen hat, aber irgendwie kennt es jeder. Man hat schon mal, wenn es nur ein verkrampfter Muskel im Rücken, jeder kennt es. Wenn man sich so epidemiologische Untersuchungen anschaut, dann erhält man so die Zahl, 2/3 aller Deutschen haben es irgendwann mal im Leben. Wie gesagt, ich würde sagen, jeder hat es mal und die es nicht angeben, die haben es einfach vergessen, weil es lange her ist. Ich kann von mir stolz behaupten, ich hatte es auch schon. Ganz toll.
Ich hatte es auch schon.
Genau, also es gehört irgendwie zum Leben dazu, ist ja auch in den meisten Fällen gar nicht schlimm, fühlt sich nur unangenehm an.
Mhm. Jetzt, was ist denn, da gehen wir mal direkt auf die Thematik ein, wenn es um das Thema Schmerz geht. Was ist Schmerz?
Jetzt noch allgemein oder noch auf das Thema Rücken bezogen?
Nun, lass uns erstmal allgemein schauen, was Schmerz ist und dann gucken wir mal auf den Rücken speziell.
Okay, dann mache ich einen kleinen Exkurs zum René Descartes, weil das verbreitete Verständnis von Schmerz basiert noch auf seinem Modell. Das ist das kartesische Modell, das den Menschen als Maschine beschreibt. Da würden sich Sachen abnutzen und kaputt gehen, wenn man sie belastet. Und er hat auch Schmerz so beschrieben, dass irgendwo Schmerzrezeptoren sind. Über Schmerzbahnen kommt dieses Signal zum Kopf und wenn es dort ankommt, wird eine Glocke geläutet und wenn die bimmelt, nehmen wir Schmerzen wahr. Das ist so das gängige Modell, was auch in vielen Köpfen noch drin ist. Man verletzt sich irgendwo und es tut halt weh. Klingt total plausibel. Nun haben wir aber verschiedene Fälle, zum Beispiel Phantomschmerzen, also wenn Leute ein Gliedmaß verloren haben. Das kann ja gar kein Schmerzsignal senden, aber es tut halt trotzdem weh, obwohl es gar nicht mehr da ist. Und da hat die moderne Schmerzforschung halt gesagt, okay, wie kann denn das sein? Wie kann denn Schmerz entstehen in einem Körperteil, der gar nicht mehr da ist? Und dann ist man halt weggekommen von diesem kartesischen Schmerzmodell hin zu, ich stelle jetzt einfach mal ein Modell vor, die Neuromatrix, die einfach sagt, Schmerz ist eine, ich nenne es mal Entscheidung des Gehirns, das auf unendlich vielen Informationen basiert, zum Beispiel halt auf der Information, da ist ein Gewebeschaden. Nur wissen wir aber aus der modernen Schmerzforschung, der Zusammenhang zwischen Gewebeschaden und Schmerz ist relativ gering. Gerade wenn wir so in Richtung Degeneration denken, da gab es eine interessante Untersuchung 2015 von Brinicki. Der hat Leute ohne Rückenschmerzen ins MRT geschoben und festgestellt, ja, nahezu jeder hat irgendwas. Nahezu jeder hat einen Bandscheibenvorfall, eine Bandscheibenvorfüllung, eine Degeneration, eine arthritische Veränderung, Facettengelenksyndrom. Irgendwas hat fast jeder und keiner merkt es davon. Also es ist erstmal ein normaler Teil des Alterungsprozesses. Dennoch kann es halt ein Einflussfaktor sein, dass unser Gehirn sagt, okay, da müssen wir jetzt mal Schmerz aussenden. Und da müssen wir erstmal definieren an der Stelle, was ist denn Schmerz eigentlich? Und in meiner Welt ist Schmerz immer ein Warnsignal. Es ist ein Alarmsystem unseres Körpers, das uns darauf hinweist, dass eine Körperstelle entweder kaputt ist oder potenziell kaputt werden kann. Und diese Entscheidung, ob denn eine Stelle Schutz bedarf, basiert auf brutal vielen Faktoren, wie gesagt. Da spielen Sachen rein wie soziales Umfeld, so Sachen, jeder, der, oder wenn du Rückenschmerzen hast, lieber Zuhörer, hast du vielleicht schon mal gehört, ja, wenn du jetzt schon einen Bandscheibenvorfall hast, wie sollte denn das dann in 10 Jahren aussehen? Das ist zum Beispiel so ein sozialer Faktor, der uns darauf primet, dass sowas ja ganz, ganz schlimm wäre. Aber auch Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist ein Riesenthema. Und da möchte ich mal ein kurzes Beispiel von gestern mit einem Klienten wiedergeben, der, ich habe kein Wort gesagt und der meinte, der fing an, ja, ich wollte mal auf dich zukommen, weil ich habe Rücken und das gerade jetzt so in Corona mit Homeoffice, das war ein Graus mit meinem Arbeitgeber und seitdem ist das ganz, ganz schlimm. Hast du nicht irgendwie Übung für mich? Und das ist ganz witzig, dass die Leute, die erzählen einem das selber, was da so für andere Faktoren außer dem Gewebe noch hereinkommen, aber sie sehen den Zusammenhang häufig nicht. Also zum Beispiel Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist auch so ein Riesenthema. Soziale Unterstützung von Freunden, von Familie, psychische Glaubensmuster über Schmerz. Glaube ich, dass Schmerz schlimm ist oder dass es mir dienlich ist? Unterstützt es mich? Und dann kommen irgendwann auch noch biologische Faktoren, sowas wie Entzündungen, Verletzungen, Aktivität meines Immunsystems. Also ihr seht schon, da kommt ganz viel zusammen und basierend auf diesen Informationen entscheidet dann das Gehirn Schmerz ja oder nein.
Und wenn das Gehirn jetzt sagt, okay, die Informationen, die ich da aus meinem Körper oder vielleicht aus dem Umfeld oder selbst produziere in Form von Glaubenssätzen, Wissen, Erfahrungen, warum schickt jetzt das Gehirn den Schmerz zu einem bestimmten Körperbereich? Könnt ihr auch einfach Kopfschmerz bekommen?
Kann sein. Kann durchaus sein. Meine Vermutung ist, es sucht sich die schwächste Stelle. Eine andere Vermutung, die ich habe, ist, dass es gesellschaftlich geprägt ist. Also zum Beispiel war, ich glaube, 60er oder 70er waren es. Da hatten sehr, sehr viele Menschen Fußprobleme. Und dass es einfach ein Stück weit auch im kollektiven Unbewussten verankert ist, wo denn am wahrscheinlichsten Probleme auftreten können. 60er, 70ern waren es vermehrt Füße. Da war Rücken noch nie so ein Riesenthema. Und die letzten 20, 30 Jahre ist halt Rücken ein Riesenthema auf einmal. Woran das liegt? Wir wissen es nicht. könnte man jetzt spirituell rangehen und sagen, ja, Rücken ist mit vermehrter seelischer Belastung assoziiert. Könnte sein, irgendwelche spitzfindigen Biomechaniker könnten sagen, ja, Rücken ist eine genetische Schwachstelle. Sehe ich aber anders. Der Rücken ist sehr, sehr stabil. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Aber warum jetzt genau verhäuft im unteren Rücken Schmerzen auftreten, wissen wir nicht.
Also bezüglich Spiritualität sehe ich ziemlich häufig das Thema Wurzelchakra. Das dauert vielleicht in der Partnerschaft, ne, du hast ja auch schon gesagt, Job ist vielleicht das Thema Homeoffice. Jetzt gehen wir mal einen Gedanken weiter, Homeoffice. Jetzt ist deine Partnerin, dein Partner auch zu Hause. Siehst du sonst vielleicht 10 Stunden in der Woche, vielleicht ein bisschen mehr, und auf einmal siehst du sie 24/7 und denkst, was ist das denn für ein Käse? Das kann ich aber gar nicht erdulden. Die Person gehört eigentlich schon längst aus dem Haus. Und auf einmal sagt der Körper, okay, bumm, alles unten festmachen. Hauptsache, du kannst dich in irgendeiner Form aufrecht halten, damit du dein Essen vorne siehst. Also es ist eine spannende Herangehensweise, dass die Menschen, die Zuschauer und Zuhörer jetzt sehen, okay, es ist nicht nur eine biomechanische oder eine strukturelle Thematik, sondern es kommen ganz, ganz viele Themen dazu. Macht es jetzt in meinen Augen nicht einfacher.
Ja, sehe ich ein bisschen anders. Auf den ersten Blick ist es halt erstmal überfordernd, wenn man sieht, oh fuck, das ist eine riesige Anzahl an Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen können. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass wir individuell herangehen können und man muss sich ja nicht um alles kümmern, sondern um die Faktoren, die gerade bei dir zu diesem Zeitpunkt eine Rolle spielen. Mhm. Und das ist halt der Riesenvorteil. Dann ist es halt bei dem einen, ist es vielleicht wirklich einfach mehr Bewegung, bei dem nächsten ist es die persönliche Beziehung, die gerade irgendwie mehr Aufmerksamkeit fordert. Beim dritten ist es die Arbeitssituation, beim vierten ist es Schlaf, beim nächsten ist es Ernährung. Es ist halt, eröffnet sehr, sehr viele Möglichkeiten, da individuell heranzugehen. Und klar, da brauche ich mehr Zeit und da muss ich auch ehrlich zu mir selber sein, wie es denn um verschiedene Lebensbereiche bestellt ist. Aber das Wachstumspotenzial ist halt enorm. Und dahingehend darf ich Schmerz halt auch interpretieren, dass es halt ein Warnsignal ist. Klar, bei akuten Schmerzen ist es wahrscheinlich eher direkt das Gewebe, das verletzt ist und geschont werden sollte. Das ist ja auch eine sehr sinnvolle Reaktion. Aber gerade wenn Schmerzen schon lange bestehen, ist diese Assoziation nicht mehr so stark ausgeprägt, sondern viele andere Faktoren spielen halt eine Rolle, die wir uns anschauen dürfen.
Du hast gerade lange Schmerz anhaltend gesagt. Kannst du den Unterschied zwischen akuten Schmerz und chronischen Schmerz oder chronische Schmerzzertifizierung, wenn es chronisch schmerzhaft ist? Ah, okay, ich nehme das Wort. Wenn es chronisch schmerzhaft ist, gibt es da eine zeitliche Einteilung, wann man von einer Chronifizierung, das Wort habe ich gesucht, Chronifizierung spricht?
Also in der Literatur liest man häufig die Zahl 12 Wochen. Ab 12 Wochen kann man es als chronisch bezeichnen. Finde ich ein bisschen schwierig, würde ich auch wieder individuell angehen. Also ich habe auch einige Rückenleute bei mir im Training, da würde ich es eher episodisch akut nennen. Mhm. Die haben halt häufiger, weil sie ihren Schmerzauslöser immer wieder triggern, weil da tatsächlich irgendwas ist im Rücken, das halt permanent irgendwie getriggert wird durch, keine Ahnung, eine bestimmte Bewegung oder was weiß ich. Dann ist es eher wiederholt akut, würde ich es tatsächlich nennen. Und erst wenn so eine direkte Verbundenheit von Gewebe und Schmerz nicht mehr vorhanden ist, dann würde ich es chronisch nennen. Und wann das jetzt eintritt, puh, ich glaube, das kann bei einigen schon recht schnell gehen, weil sie sehr, sehr emotional reagieren. Meinetwegen, wenn jemand sich Bandscheibenvorfall zuzieht und der ist halt tatsächlich sehr schmerzhaft und er war halt Powerlifter und das ist ein großer Teil der Identität. Da kann ich mir vorstellen, dass es schneller geht, wenn man sich da in dieses Loch reinfallen lässt. Und dann gibt es Leute, die juckt sowas gar nicht, die machen einfach weiter und haben einfach trotzdem relativ lange damit zu tun. Und erst nach einer gewissen Zeit verselbstständigt sich das Ganze. Das kann man interessanterweise auch auf solchen Aufnahmen vom Gehirn sehen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Funktionelle Magnetresonanztomographie oder sowas.
EEGs. Also EEGs? Oder meinst so. Du die bildlichen Aufnahmen?
Ja, die, wo man halt sieht, wo Aktivität im Kopf ist.
Okay.
Genau. Und da sieht man richtig, dass bei chronischen Schmerzen das halt mehr ins Emotionszentrum wandert. Genau. Und da sieht man einfach, dass es wenn es sehr lange besteht, wird es emotionaler, das Thema. Genau, und dann ist es halt auch eine Sinneserfahrung, die wir machen und weniger ein Alarmsystem.
Wie ist es dann, weil du gerade sagst, Gehirn, Schmerzgedächtnis? Wie funktioniert das? Hört man ja auch das ein oder andere Mal, ja, es gibt dann Schmerzgedächtnis und wenn dann vielleicht ein kleines Loch im Boden auftaucht, wo ich mal umgeknickt bin, dann tut das eigentlich schon weh, wenn ich das Loch sehe.
Ja, auf jeden Fall, ist ein Riesenthema. Kennen wir alle, wenn wir haben alle Gewohnheiten. Es gibt einen Auslöser, dann wird ein Automatismus abgespult und dann gibt es irgendeine Reaktion am Ende. Was ist mal ein gutes Beispiel? Hast du gerade ein gutes Beispiel parat für eine normale Gewohnheit?
Zähneputzen,
genau. Interessanterweise, lustiger Fakt, Zahnpasta an sich schmeckt relativ neutral. Da ist häufig Pfefferminzgeschmack drin, weil wir ein Belohnungsgefühl bekommen dadurch. Dieses frische Gefühl am Ende. Interessanter Fun Fact an der Seite. Und ganz ähnlich kann es mit Schmerz funktionieren. Ich mache es am Beispiel der Pavlovschen Konditionierung mal. Wir haben einen Hund, der sieht Futter, es wird der Speichelfluss angeregt und parallel wird eine Glocke geläutet. Das wiederholen wir eine ganze Weile und irgendwann reicht diese Glocke, dass halt der Speichelfluss angeregt wird, ohne dass der Hund Futter sehen muss. Und ganz ähnlich kann man sich das mit dem Schmerzgedächtnis vorstellen. Beispielsweise, ich hebe meinen Arm über den Kopf, irgendwann war da mal was kaputt und es tat weh. Mein Kopf lernt, diese Bewegung tut weh. Nun heilen ja Gewebe relativ schnell, irgendwas zwischen 6 und 8 Wochen. Aber wenn ich halt immer wieder diese Bewegung mache, tut weh. Lernt mein Kopf halt, okay, diese Bewegung tut weh. Also wird er wahrscheinlich auch, nachdem das Gewebe geheilt ist, dir noch signalisieren, diese Bewegung tut weh. Es ist halt konditioniert. Und jedes Mal, wenn dann halt diese Bewegung stattfindet, und manchmal reicht sogar schon nur der Gedanke daran, wird halt gleichzeitig das Schmerzsignal gesendet. Das ist halt ein Riesenthema. Deswegen sage ich vielen Leuten, die kennen wir auch, wenn wir Schmerzen haben, das ist ganz normal, dass wir dann regelmäßig checken, tut es denn noch weh?
Genau. Ich habe in Anführungsstrichen eine Blockierung oder bin irgendwie eingeschränkt in der Wirbelkette. Und was machen die Leute dann meistens? Die wursteln sich ständig da wieder in die Richtung und gucken, ist das jetzt in Anführungsstrichen frei? Kann ich mich wieder frei bewegen? Die gehen immer wieder in diesen Schmerz rein und gucken, ist er noch da? Ist er noch da? Ah, ist noch da.
Ja. Und wenn wir da mal ehrlich mit uns selber sind, da sammeln wir über den Tag über schon sehr, sehr viele Wiederholungen. Wir werden also gut darin, Schmerz zu produzieren. Und das erste Ding ist halt einfach mal aufhören damit. Das klingt leichter, als es ist. Das ist ja auch schon eine Gewohnheit, einfach regelmäßig das zu machen und zu gucken, tut es noch weh, tut es nicht mehr weh. Und das einfach mal zu lassen, macht schon ganz, ganz viel. Einfach weil auch dieser Gedanke, diese mentale Kapazität, die permanent auf dieses Problem gerichtet ist, plötzlich für andere Dinge frei wird.
Ja.
Und das ist bei langanhaltenden Schmerzen der zweite Punkt, den ich vielen Leuten empfehle, dass sie, viele sagen ja auch, okay, ich kann XY nicht machen, weil ich habe ja Rücken oder meine Schulter oder. So gar nicht darauf zu warten, dass es weg ist und dann erst anzufangen, sondern einfach mal anfangen damit. Damit diese mentale Kapazität frei wird, die sich permanent nur um dieses Problem dreht und die für Aktivitäten frei wird, die man eigentlich machen möchte.
Ich würde mal ganz kurz, bevor wir direkt auf den Rücken eingehen, das Thema mit der Schulter aufgreifen, weil es gerade so furchtbar, Schulterschmerzen, ich sage mir das jedes Mal. Würdest du jetzt also sagen, oder wie würdest du der Person es erklären, soll ich in den Schmerz rein trainieren? Kommt ja auch manchmal. Das Thema Schmerzskala vielleicht auch noch. Was ist, kann ich Schmerz in irgendeiner Form skalieren?
Ah, das ist individuell sehr, sehr verschieden. Also wenn eine akute Verletzung ist, nein, würde ich es nicht machen. Sonst ja. Man nennt das Graded Exposure, dass man halt bewusst da reingeht, wo es auch weh tut. Wenn wir auf einer Skala von 1 bis 10 sind, wobei 1 halt, es tut nicht weh, ist und 10, schlimmster Schmerz ever, da würde ich nicht mehr als 4, 5 machen, maximal. Genau, und dann würde ich danach auch schauen, wie geht es danach. Direkt danach wird es wieder besser, bleibt das gleich und dann würde ich auch am Tag danach nochmal schauen, Ist es schlimmer geworden? Ist es gleich geblieben oder ist es wieder zurückgegangen? Und so würde ich halt wählen, wie stark ich in den Schmerz hineingehe. Wenn es währenddessen ein bisschen wehtut, danach aber weniger wird, auf jeden Fall machen. Wenn es den nächsten Tag schlimmer wird oder gleich intensiv bleibt wie während der Bewegungsausführung, würde ich die Belastung ein bisschen reduzieren. Ich würde es dennoch machen, aber die Belastung einfach reduzieren.
Mhm. Wie ist das jetzt mit der Schmerzskala? Du hast gesagt 1 bis 10. 10 ist das maximal aushaltbare. Ich sage immer, dann liegst du quasi in einem Hubschrauber mit Atemgas und fliegst irgendwo hin. Aber wenn jetzt jemand sagt, Schmerzskala 1 bis 10, kann ich eigentlich gar nichts anfangen, weil ich bin ein richtig harter Hund und ich bin ein Indianer, wenn es weh tut. Von daher, da ist nichts mit Schmerzskala. Wie erklärst du das einer Person? Was ist eine 1? Was ist eine 10?
Ja,
1 was ist eine 5?
1 ist halt komplett gar nichts. Mhm. Bei einem Mann würde ich sagen, stell dir bei einer 10 vor, jemand tritt dir volle Kanne in die Eier. Mhm. Das ist schon schmerzhaft, da geht halt nichts mehr. Und 5 ist halt irgendwo in der Mitte. Irgendwo,
nur ein
irgendwo
Ei.
In der Mitte.
Nur ein Ei getroffen.
Ja, ist individuell auch wieder sehr verschieden. Also klar, es ist aber das schöne Individuelle daran, dass halt jemand, der sehr sensibel reagiert, wird anders die Übung ausführen als jetzt jemand, der die letzten 10 Jahre beim Militär war und Leiden sowieso gewöhnt ist und dem das völlig Latte ist, ob der jetzt Knochen aus dem Arm rausguckt oder nicht, der einfach weitermacht. Also kann man jetzt wirklich leider pauschal nichts Konkretes sagen. Da muss man individuell gucken, wie reagiert man drauf. Die allermeisten werden irgendwas anfangen können mit 10 ist schlimmster Schmerz ever, 1 ist 0 und irgendwo in der Mitte, das sollte man nicht drüber gehen.
Also würde 10, 9, sondern Entbindung für die Damen, habe ich mir zumindest sagen lassen in meinen Kursen, soll recht unangenehm sein. Das wird aber auch besser, wenn man dann mehrere Kinder bekommen hat. Auch kann ich jetzt nur das wiedergeben, was man mir gesagt hat. Mit einem Hammer auf den Daumen hauen, also wirklich volle Kanne, ungefähr eine 8. Und Zahnschmerzen sollen auch sehr unangenehm sein. Aber du kannst ja nicht jedes Mal jemanden zwischen die Beine treten. So. Oder einen Zahn rausziehen. Das tat jetzt weh. Guck mal an, wir wollen eine 4.
Wir skalieren jetzt mal, ich trete dir mal in die Eier.
Genau, schön bei der Kniebeuge, von hinten. In der tiefsten Position.
Also Pi mal Daumen, wenn man bei irgendwas die Luft anhalten muss, ist es wahrscheinlich zu intensiv. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Richtwert.
Was sind dann so typische Schmerzreaktionen, die man so optisch sieht von einem Menschen, wenn ihm was
geht? Also wie gesagt, ganz typisch ist halt so Luft anhalten. So. Genau, man sieht auch gerne, dass dann die Füße, die drehen sich so nach innen. Das sieht man auch ganz gerne, wenn man, gerade wenn jemand auf der Massageliege ist und man drückt halt irgendwo richtig böse rein, dann sieht man jetzt, dass die Füße gerne so machen. Also das sieht man auch, dass die Finger auch so ein bisschen verkrampfen, kann man auch ganz, ganz gerne sehen. Aber auch, dass einfach ja so ein Schutzreflex passiert. Irgendwie sowas. In einer ganz leichten Form kann das schon passieren, dass das Gesicht ein bisschen zumacht, so ich will es nicht mehr sehen.
Augen zu, Zähne zusammenbeißen.
Genau, Augen zu, Zähne zusammenbeißen. Also alles, was irgendwie nach Schutzreaktion aussieht. So ein bisschen kleiner machen, Schultern ein bisschen nach vorne ziehen auf einmal, dass Nacken geschützt wird, dass vorne Rumpf geschützt wird. Das sind so ganz typische Reaktionen, dass das dem System gerade alles nicht so gefällt, was da passiert.
Also, weil du auch gerade Nackenverspannung sagst, fällt mir gerade ein, ne? Beiß mal die Zähne zusammen. Auch so ein konditionierter Bullshit-Glaubenssatz. Wenn das Kind vielleicht hinwirkt, beiß die Zähne zusammen. Und immer wenn es vielleicht ein bisschen anstrengend wird, beißt das Kind oder der Erwachsene dann immer die Zähne zusammen und wundert sich, warum er Kieferschmerzen, Kieferprobleme, Zähne runterkaut und hat. Beiß mal die Zähne zusammen. Auch so ein Schmerzsatz, den man vielleicht das eine oder andere Mal gehört hat.
Ja, ist ganz witzig, wie sich solche Ausdrücke in der Sprache widerspiegeln.
Ja.
Und wann wär's noch, das meine ich ja mit, die Leute sagen schon uns, was sie eigentlich für ein Problem haben. Da braucht man nur gut zuhören. Ja. Die Leute benutzen dann schon die entsprechende Sprache, um das auch zu vermitteln, was sie meinen. Mhm.
Lass mal auf den Rücken gehen.
Rücken.
Im Rücken haben wir ja dann einige Strukturen rumbaumeln, von Bandscheiben, Facettengelenke, Bänder und hast nicht gesehen. Warum ist das Rückenschmerzthema so brisant? Das haben wir schon geklärt. Aber was kann denn im Rücken alles wehtun?
Alles. Wenn ich mache einfach mal ein exemplarisches Beispiel, wenn jemand mit Rückenschmerzen zu mir kommt. Ich weiß ja erstmal nicht, was da los ist. Mich interessiert ehrlich gesagt im ersten Moment auch keine Diagnose. Die schaue ich mir hinterher an. Ich mache erstmal mein eigenes Bild. Mhm. Und dann frage ich erstmal ganz, ganz viel, was ist denn bei dir im Leben eigentlich gerade los? Ich gucke mir auch schon an, wie derjenige überhaupt angelaufen kommt. Lässt sich da schon irgendwelche neurologischen Ausfälle feststellen? Wie setzt sich jemand hin? Wie steht er wieder auf? Gibt es da irgendwelche Cluster, die sich wiedererkennen lassen? Zum Beispiel setzen sich Leute mit Bandscheibenproblemen ziemlich komisch hin. Die machen eher so ein sehr weit nach vorne gebeugt und lassen dann den Arsch so hinplumpsen. Und genauso, wenn sie aufstehen, kommen erst mit dem Arsch hoch und dann mit dem Oberkörper. Ist so ein Cluster, der sich sehr, sehr häufig beobachten lässt. Und dann mache ich ein sehr, sehr ausführliches Assessment und es basiert zu einem großen Teil auf den Arbeiten von Professor Dr. Stuart McGill und wir machen sehr viel Provokationstests, um halt herauszufinden, gibt es eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Bewegung, eine bestimmte Belastung, die den Schmerz reproduzieren kann. Mhm. Ganz exemplarisch lässt er sich in ein Rotationsmuster einsortieren in ein Flexionsmuster oder Extensionsmuster. Das gibt uns eine erste Idee, ob ein bestimmtes Gewebe überreizt sein kann, ob da ein Problem bestehen kann oder nicht. Genau. Oder ob jemand auf Kompression sensibel reagiert.
Welche Gewebe werden da unterschieden?
Also zum Beispiel bei einem Flexionsmuster, wenn das intolerant ist, häufig Diskoken, also die Bandscheiben sind betroffen. Kann sein, muss nicht. Also interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, ob das jetzt ein bestimmtes Gewebe ist, sondern nur, was die Bewegung macht, was für denjenigen von Bedeutung ist. Natürlich kann es in einzelnen Fällen, wenn neurologische Ausfälle damit einhergehen, ist es natürlich interessant, welche Struktur nun genau betroffen ist, einfach weil es dann eine weitere Abklärung vom Orthopäden oder Neurologen bedarfen kann. Mhm. Wenn wir jetzt Richtung Extensionsmuster denken, sind häufig die Facettengelenke betroffen, die da irgendwie gereizt sind. Das kann eine arthritische Veränderung sein, kann aber auch ein Gleitwirbel bedeuten. Die Leute reagieren da sehr sensibel auf eine Überstreckung.
Also quasi Überstreckung für die, die zwischen Flexion und Extension das nicht zuordnen wissen. Flexion ist Beugen. Das würde bedeuten, ich beuge mich nach vorn, aus dem Sitz, aus dem Stand zum Beispiel. Und Extension, ich strecke mich nach hinten, quasi übertrieben, wäre eine Brücke. Ich gehe nach hinten in die Brücke, wäre eine komplette Extension.
Genau. Genau, das sind so typische Cluster, die sich auch finden lassen. Bei Rotationen kann es die Bandscheibe sein, kann aber auch Facettengelenk sein. Also das ist so ein Mischmasch, da muss man dann noch ein bisschen genauer gucken. Und bei Kompressionen sind es ganz häufig die Endplatten zwischen Wirbelkörper und Bandscheibe, die nennt man auch schmalsche Knötchen, dass die einfach ein bisschen gereizt sind, dass da Risse drin sind oder sich Erhebungen bilden und die reagieren im Akutfall nicht so gut auf Kompression. Passiert dann zum Beispiel beim Joggen oder wenn ich Mountainbike fahre über eine hucklige Strecke, dass da sehr, sehr häufig einfach schnell gestaucht wird und die finden das nicht so geil. Krafttraining logischerweise ist dann auch erstmal nicht das Richtige für solche Fälle. Genau, und das schaue ich mir als allererstes an, um da festzustellen, gibt es denn irgendwas, was denjenigen reizt in dem Moment? Ist der Rücken bei irgendeiner Struktur, bei irgendeiner Bewegung sehr, sehr sensibel? Das heißt ja aber nicht unbedingt, dass da tatsächlich das Gewebe betroffen ist, sondern das heißt ja nur, die Bewegung ist erstmal sensibel. Wir denken hier wieder an die Pavlovsche Konditionierung. Kann ja sein, dass er sich irgendwie konditioniert hat. Und weitergehend teste ich dann ganz, ganz viel. In den seltensten Fällen verbiete ich irgendeine Bewegung, nur weil sie schmerzhaft ist, sondern wir mobilisieren ganz viel, wir probieren ganz viel aus, wir modifizieren Bewegungen, sodass sie möglicherweise mit einer geringeren Last möglich sind. Und dann testen wir einfach wieder. Wird der Schmerz weniger, wird der besser oder bleibt er gleich? Mhm. Genau. Das ist so grob die Vorgehensweise. Und wie gesagt, so kann ich halt grob einschätzen, ist ein Gewebe betroffen? Ja, nein, vielleicht. Und welche Bewegung funktioniert, welche funktioniert nicht? Kann ich das, was nicht funktioniert, irgendwie modifizieren, dass es doch funktioniert? Kläre nebenbei ganz, ganz viel auf, wie halt Schmerz funktioniert, was wir jetzt auch schon gemacht haben in der letzten halben Stunde. Keine Ahnung, wie viel es jetzt war.
Ja.
Und interessanterweise hilft das manchmal. Also das krasseste Beispiel ist ein Kunde, der kam Anfang Dezember zu mir. Der der konnte sich kein Stück nach vorne lehnen. Der hatte Angst, sich hinzusetzen, weil es halt wehtat. Einfach, weil da so ein bisschen Flexion dabei war. Den habe ich das alles erklärt, wie ich das dir jetzt auch erklärt habe. Und der war am Ende der Stunde, der konnte seine Zehen wieder berühren, einfach weil er das erste Mal gehört hat, ja, ist doch gar nicht so schlimm, mach doch einfach mal. Das funktioniert schon. Bei dem hat es halt sofort Klick gemacht.
Ach, krass.
Und sein System hat direkt gelernt, na gut, wenn der das sagt, dann wird das schon so sein. Und dann gibt es halt andere Fälle, da dauert es einfach ein bisschen länger, bis dieses Klicken passiert. Da tastet man sich langsam ran und baut die Bewegungskapazität nach und nach wieder auf.
Wenn man sich den Rücken anschaut, wir haben ja jetzt primär über die Lendenwirbelsäule gesprochen.
Ja.
Wir haben ja noch eine Brustwirbelsäule, eine Halswirbelsäule. Worauf ich hinaus möchte ist, welche Funktion hat denn eigentlich unsere Wirbelsäule, wenn man sie als Säule betrachtet? Ich bezeichne sie mal als Wirbelkette, weil es ist ja kein Stab, der oben ins Becken reingesteckt wird und oben hängt ein Kopf dran, sondern es ist ja ein dynamisches Gerät in unserem Körper, was sich in alle Richtungen, nicht ganz alle, aber in viele Richtungen bewegen kann. Welche Funktion übernimmt denn eigentlich der Rücken?
Also ganz klar hat er eine gewisse Pufferfunktion. Die Bandscheiben sind ja dafür da, dass sie Stöße abfangen können. Also wenn wir sprinten, wenn wir irgendwo was tragen. Wenn die Wirbelsäule hat auf jeden Fall auch eine gewisse Bewegungsqualität, sonst wäre es einfach nur ein langer Knochen geworden. Vergleichen wir das Ganze aber mal mit dem Skelett von einem Wal zum Beispiel, fällt auf, dass der Wal, dass da die Wirbelkörper eher so einem Kugelgelenk gleichen, also ein bisschen mehr wie die Schulter aufgebaut sind und dadurch halt diese riesigen Schläge mit der Wirbelsäule machen kann, wenn er schwimmt. Da ist sehr, sehr viel Bewegung da. Bei Menschen ist das ein bisschen weniger, ein bisschen sehr viel weniger, aber wir haben auch eine Beweglichkeit, die wir auch nutzen dürfen. Also so wie es häufig gesagt wird, so man sollte die Wirbelsäule nicht bewegen unter Last, kann ich so nicht ganz unterstützen. Ich würde es da ein bisschen differenzierter betrachten. Und interessant ist bei uns halt auch, dass die Beweglichkeit von oben nach unten einfach abnimmt. Also oben in der Halswirbelsäule haben wir noch sehr, sehr viel Beweglichkeit. Wir können in alle Richtungen gucken und das ohne Probleme. Brustwirbelsäule hat auch noch recht viel Beweglichkeit, gerade was Streckung und Rotation angeht. Mhm. Aber je tiefer wir kommen, umso weniger wird das halt. Also da lassen die einzelnen Wirbelkörper auch weniger Beweglichkeit zueinander zu. Lendenwirbelsäule haben wir in Beugung und Streckung noch recht viel Beweglichkeit, genau wie in allen anderen Segmenten auch, was BWS und HWS angeht. Aber Rotation ist halt in der Lendenwirbelsäule recht wenig. Mhm. Das ist immer so insgesamt bei irgendwas zwischen 8 und 10 Grad. Das ist nicht also so viel.
Oftmals wird er dann, wenn man die Rotation überprüft, die Person wird gegebenenfalls hingesetzt um die Lendenwirbelsäule, vielleicht wird noch was zwischen die Knie geklemmt und dann wird rotiert. Also ich kenne zum Beispiel einen solcher Test, um zu schauen, wie viel Lateralflexion ist da, wie viel Rotation ist da. Und dir sagt ja sicherlich auch der Joint-by-Joint-Ansatz.
Logisch. Was.
Können wir den mal kurz aufgreifen und auf den Rücken, auf die Wirbelkette übertragen?
Ja, wollte ich sowieso noch machen. Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Genau, also wir haben jetzt erstmal ganz grob über die Anatomie gesprochen, ganz grundlegend erstmal. Und das ist auch gut, dass wir, wie gesagt, die Wirbelsäule bewegen können in allen Ebenen, sonst wäre es halt ein Knochen geworden und das wäre ein bisschen blöd geworden. Dass da eine gewisse Beweglichkeit in allen Ebenen da ist, ist ja halt zum Beispiel wichtig als Kraftübertragung vom Oberkörper zum Unterkörper beim Sprinten zum Beispiel oder genau, Sprinten ist ein gutes Beispiel. Mhm. Je nachdem, was ich jetzt für eine Belastung habe, ist es ja aber auch eine gute Fähigkeit, meine Wirbelsäule versteifen zu können muskulär, zum Beispiel beim Kreuzheben. Das ist ja eine ganz gute Idee, wenn sich das Ding nicht bewegt. Also da halt verschiedene Anforderungen auch umsetzen zu können. Und dadurch ist halt die Wirbelsäule rein anatomisch ein ziemlich geniales Wunderwerk, dass sie halt beides machen kann. Die ist halt zum einen beweglich und trotzdem sehr, sehr gut zur Kraftübertragung geeignet. Nun sehen wir durch einen bewegungsarmen Lebensstil ganz, ganz häufig, um auf das Thema Joint-by-Joint-Ansatz zu kommen, dass gerade Hüfte von der Beweglichkeit her eher eingeschränkt ist und Brustwirbelsäule genauso, dass die eher an Beweglichkeit mangelt. Mhm. Wenn wir dann auf einmal anfangen, uns wild zu bewegen, muss die ja aber irgendwo herkommen. Und häufig klaut der, Anführungszeichen, klaut der Körper die Beweglichkeit dann aus benachbarten Segmenten, in dem Fall halt Lendenwirbelsäule und Halswirbelsäule. Gerade untere Halswirbelsäule ist jetzt auch beweglich, aber nicht so beweglich wie obere Halswirbelsäule. Und wenn halt die Segmente, die sich bewegen sollen, sich nicht bewegen, muss halt der Nachbar das ausgleichen, ein Stück weit.
Ja.
Genau. Und das kann natürlich dafür führen, in Lendenwirbelsäule, wenn die jetzt für Rotation zum Beispiel nicht gemacht ist, aber meine Hüfte lässt kaum Rotation zu, meine Brustwirbelsäule lässt kaum Rotation zu und dann muss ich die Lendenwirbelsäule mehr rotieren, dann werden natürlich die Gewebe auch mehr gereizt. Ganz logisch. Und das kann natürlich Schmerzen verursachen, falls ich das mache mit der Rotation und sonst relativ wenig habe, was Brustwirbelsäulenrotation angeht, zum Beispiel.
Ja. Also Joint by Joint ist ja quasi ein Übereinanderstapeln von Gelenken, von Ansätzen. Ja, ne, dass die Hüfte, je nachdem, ob ich in der Standbeinphase oder in der Bewegungsphase bin, ein sehr mobiles Gelenk hat. Ist ja nichts anderes als eine Schulter. Rein anatomisch, ein bisschen Richtung Kugelgelenk. Und wenn uns also quasi die Bewegung flöten geht, aufgrund vielleicht äußerer Umstände oder es gibt auch genetische, denke ich, dass die Hüftpfanne so klein ist, dass da wirklich wenig Bewegung drin ist, dann muss das nächste Gelenk kompensieren. Also kommen die Strukturen dadurch entweder zu viel auf Zug oder werden gestaucht und wer misst das dann dort? Du hast am Anfang mal Rezeptoren erwähnt.
Genau, gerade in unseren Gelenken und gelenknah haben wir sehr, sehr viele Rezeptoren. Werden auch manchmal Mechanorezeptoren genannt oder Nozizeptoren. Bei dem einen oder anderen, wenn ihr jetzt das Wort Nozizeptoren hört, denkt ihr automatisch an Schmerzrezeptoren wahrscheinlich. Die gibt es aber nicht. Die Nozizeptoren nehmen auch nur Reize wie Druck, Zug, chemische Reize, thermische Reize, also Temperatur, nehmen die wahr und übertragen die einfach nur ein bisschen schneller als die anderen Kumpels, die Mechanorezeptoren. Und genau, die ganzen Informationen werden halt an das Nervensystem geschickt, an Rückenmark und Gehirn, dort werden die ausgewertet und je nachdem, was da für Informationen reinkommt und wie gut die auch aufgenommen werden können, wird daraus halt eine Reaktion gemacht. Die werden ausgewertet, dann sagt das Gehirn, ja, passt so, können wir so lassen, wie es ist. Oder sagt halt, na, sollte es eigentlich nicht machen. Finde ich nicht so geil, wenn dort in der Lendenwirbelsäule permanent die Facettengelenke aneinander klatschen und sich einen abreiben aneinander. Das finde ich nicht so geil. Machen wir mal Schmerz, damit er das nicht mehr macht.
Wo würdest du denn dann zum Beispiel Bandscheibenvorfälle einsortieren? Du hast ja am Anfang die Studie erwähnt. Ne, die ist mir auch bekannt, dass die in die Röhre geschoben wurden, mussten einen Fragebogen ausfüllen, haben sie Rückenschmerzen? Ja, nein, ab in die Röhre. Da kam alles raus. Also Bandscheibenvorfall direkt mit Rückenschmerz gleichzusetzen, ist zumindest laut der Studie nicht so richtig, was ja viele denken. Ich habe einen Rücken, ich habe einen Bandscheibenvorfall, deshalb muss ich jetzt Schmerzen haben.
Ja, die Assoziation ist enorm tief in den Köpfen drin. Lustigerweise, wenn mir jemand sagt, er hat einen Bandscheibenvorfall, denke ich so, ja, passt schon, ist okay. Also bei mir ist das schon sehr, sehr gelockert. Ich kann aber verstehen, dass es bei vielen Menschen immer noch sehr, sehr tief drin ist. Gerade wenn der halt blöd fällt, kann der ja auch auf Nerven drücken. Dann haben wir wirklich, können wir ein Problem haben.
Ja.
Immer mit können. Ist vielleicht noch ein spannendes Thema. Das schiebe ich mal noch kurz nach hinten, was das Thema Nervenwurzelkompression angeht. Bleiben wir beim Thema Bandscheibenvorfall. Es gibt verschiedene Zwillingsstudien, die sich mal angeschaut haben, was denn Belastung mit der Wirbelsäule macht. Und ein Beispiel aus so einer Studie ist halt ein Zwillingspaar, wo der eine Journalist geworden ist, also wahrscheinlich recht viel sitzt und bewegungsarm Lebensstil hat. Und der andere Zwilling ist ein Farmer, also recht viel Belastung hat auf die Wirbelsäule. Und tatsächlich sehen die Wirbelsäulen nach einer langen Zeit immer noch verdammt ähnlich aus. Da ist kaum Unterschied da. Und daher wissen wir schon mal, so Belastung an sich hat jetzt nicht den Einfluss auf unsere Wirbelsäule. Also klar, der Einfluss ist da, aber der ist geringer, als wir wahrscheinlich denken würden. Zu einem großen Teil können wir gar nicht erklären, warum Bandscheibenvorfall entsteht. Manchmal passieren die einfach spontan. Und wir wissen, dass der größte Einflussfaktor momentan Genetik ist. Also wer sowas nicht möchte, darf sich andere Eltern aussuchen.
Ja.
Genetik ist aber auch sowas, wie ist meine Wirbelsäule aufgebaut? Ist die eher dünn und sehr, sehr flexibel gebaut? Ich denke hier eher so an die asiatische Bevölkerung, die wahrscheinlich ein bisschen schlanker gebaut ist und flexibler ist und dadurch auch mehr anstellen kann, was Beweglichkeit angeht mit ihrer Wirbelsäule. Und dann gibt es aber auch so eher den nordischen Typ, der eher robuster gebaut ist, würde ich mal sagen. Ich glaube, für den sind jetzt super flexible Schlangenmenschen-Geschichten nicht die ideale Sache.
Aber die siehst du ja auch nicht so häufig im Yogakurs dann.
Genau, die sind dann wahrscheinlich eher gut bei Strongman, beim Powerlifting, beim Krafttraining. Das ist dann eher was für die und die sind einfach genetisch auch dafür gemacht. Mhm. Genau. Und wenn man sich halt darauf auch einlässt, was denn die eigene Genetik eigentlich hergibt, dann wird man wahrscheinlich weniger Probleme haben in meiner Welt.
Könnte man dann quasi sagen, so mit Biegen und Brechen gegen die eigene Genetik trainieren.
Ja, probieren tatsächlich sehr, sehr viele, glaube ich. Weil sie denken, sie müssten irgendwas machen, haben es auf Instagram gesehen, haben irgendeiner meinte, man müsste ja. Aber ich glaube, die meisten Menschen fühlen sich von ganz alleine zu dem Sport hingezogen, der ihrer Genetik auch entsprechen würde.
Ja. Ich erinnere mich noch an ein gutes Beispiel in der Sporttherapie. Da hatten wir einen Yogi, einen Mann, der die Cobra, sagt ja bestimmt auch was, ne? Bauchlage, ja. Und dann drückt er den Oberkörper hoch. Und er hat da gemeint, er hat Rückenschmerzen. Aber nicht im Stand oder so, sondern immer, wenn er in diese Cobra geht, dann haben wir uns das zeigen lassen und er ging fast im 90-Grad-Winkel hoch. Also du konntest fast Geodreieck in den Rücken legen. Und genau also. Dann hat er Rückenschmerzen bekommen. Und dann haben wir halt gefragt, warum willst du denn weitergehen? Seine Freundin, die kommt weiter. Ah, also ich kann aus einer 5000 Jahre alten Kultur auch eine Challenge machen und mir dann quasi den, ich nenne es mal wirklich brachial, den Rücken brechen. Seine Intervention war, forget it, vergiss diese Challenge, geh 5 Grad zurück und der Schmerz war weg.
Ja, so einfach kann es halt sein.
Ja, aber darauf kommt manchmal nicht so, ja, kommen manche nicht. Wir leben ja auch manchmal in unserer eigenen Bubble, was ja auch vollkommen menschlich ist.
Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und sich nach links und rechts mal zu orientieren, was andere so machen, kann ja nicht verkehrt sein. Ja. Wenn ich mich jetzt aber ganz plump mit Usain Bolt vergleichen würde, da kann ich nur verlieren. Da ist meine Genetik nicht gemacht dafür. Also meine Vorfahren kommen eher so aus dem osteuropäischen Raum. Ich kann gut Kniebeugen, dann hört es halt auf.
Das kann er dann vielleicht nicht so gut.
Ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Und das dürfen wir auch verinnerlichen, dass wir uns weniger an anderen orientieren und versuchen, das nachzumachen, was andere machen. Und zu gucken, worauf habe ich denn Bock? Worin würde ich denn gut sein? Ganz gerne, was mir auch Spaß macht. Und nicht das, was andere geil finden.
Ja, also es ist auch ein Weg, den man gehen darf, rauszugucken, was macht mir eigentlich Spaß? Gehe ich lieber klettern? Gehe ich ins Wasser? Schiebe ich Schachfiguren von A nach B in der tiefen Hocke? Genau. Also,
ja.
Genau. Du hast noch Nervenwurzelkompression in den Raum geworfen.
Genau, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Schlagwort Ischias-Beschwerden, die halt dann ausstrahlen ins Bein. Das kann von so einem elektrischen Ameisenlaufen, wird es manchmal beschrieben, gehen bis hin zu neurologischen Totalausfällen, dass dann Muskeln gar nicht mehr funktionieren. Oder
kann bis zur Inkontinenz führen, ne?
Inkontinenz, das sind wir beim Cauda-Echina-Syndrom. Das ist richtig beschissen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Genau, also es kann richtig unangenehm werden. Und interessant ist aber, das sind auch recht neuere Untersuchungen, dass allein so ein Bandscheibenvorfall, der auf eine Nervenwurzel drückt, reicht gar nicht aus, dass die Nervenfunktion beeinträchtigt ist. Das ist ein Faktor, der gegeben sein darf oder muss oder kann. Und gleichzeitig muss aber auch eine Entzündungsreaktion stattfinden. Und nur wenn diese beiden Faktoren gegeben sind, wird tatsächlich auch neurologischer Ausfall auftreten. Wenn das nicht gegeben ist, brauchen wir jetzt ja gar keine Platte drüber machen.
Also ist das erste Ziel vielleicht, eine Intervention kann dann sein, die Entzündung zu stoppen.
Eine Intervention sein? Es kommt darauf an, in welchem Stadium wir sind. Natürlich wollen wir, wenn jetzt ein mehr massiver Bandscheibenvorfall vorliegt, dann ist so eine Entzündung natürlich auch eine sinnvolle Reaktion des Immunsystems, damit dann die ganzen Makrophagen kommen und dort ordentlich aufräumen, das ganze Material wegräumen. Interessanterweise heilen die richtig schlimmen Bandscheibenvorfälle tatsächlich wahrscheinlicher als kleine Vorwölbungen. Ist auch interessant.
Also nach dem Motto, hätte ich mal einen richtigen Bandscheibenvorfall gehabt, dann würde es mir jetzt besser gehen.
Wünsche ich trotzdem niemanden. Ja, aber einfach, weil je mehr vorfällt, umso größer ist halt die Immunreaktion.
Ja.
Genau. Und durch diese Entzündung wird halt manchmal auch die Nervenwurzel betroffen und dann haben wir die ausstrahlenden Probleme. Genau. Und die beiden Faktoren müssen halt gegeben sein. Aber wie du halt schon sagst, klar, wir können dann mit Ernährung ganz, ganz viel machen, indem wir unser Immunsystem unterstützen und auch anti-entzündlich unterwegs sind. Mhm. Mit Omega-3-Fettsäuren können wir ganz, ganz viel machen, einfach um die Remyelinisierung der Nervenfasern zu unterstützen. Das ist klar und alles, was da dazugehört. Viel Obst und Gemüse, vielleicht ein Multivitaminpräparat zur Unterstützung, gute Proteine und alles, was halt entzündlich ist an Zucker oder eventuell mit was Glutenunverträglichkeit und so weiter ist, darf dann erstmal vermieden werden.
Also an die Bandscheibenschmerz, Leute, mehr Fisch essen.
Fisch ist geil.
Ja. So, wir haben jetzt Nervenwurzelkompression noch gehabt, Joint-by-Joint-Ansatz. Wir haben über Tests gesprochen. Jetzt hätte ich gern noch, wenn jetzt jemand sofort bei dem Hören in sich reinhört, ja, Rückenschmerz habe ich gerade. Was sind so deine drei, ich nenne es mal fast Top-Übungen, insofern es die gibt? Warte, ich habe noch einen. Viele, die rollen sich ja deinen Rücken aus und sagen, fetzt mir, irgendwie ist das ganz gut. Hast du dazu eine Meinung?
Auch da bin ich ein ganz großer Freund, sehr individuell ranzugehen. In den allermeisten Fällen sage ich, geh erstmal eine Runde spazieren, das wird schon. Mach dir nicht so eine Platte. Die wenigsten Menschen brauchen mehr Beweglichkeit im unteren Rücken, also so Faszienrollen, Dehnen, kann sich gut anfühlen, wird in den allermeisten Fällen aber das Problem langfristig nicht lösen, wenn es tatsächlich schon länger besteht. Ich mag Kreuzheben, das ist so meine Lieblingsübung, meine persönliche Lieblingsübung, was Rücken angeht, aber ist halt mein Favorit, muss man nicht machen, kann man machen. Ich mag es ganz gerne, Hüfte zu mobilisieren, gerne mit Loaded Mobility, also wenn da auch ein bisschen Last mit dabei ist und eine aktive Komponente, also nicht nur dehnen. So, was viele ja gerne machen bei Rückenschmerzen, ist Hüftbeuger dehnen. Sehe ich auch ein bisschen anders, weil der wird ja beim Sitzen sowieso nicht benutzt, ist er ja die ganze Zeit off.
Das Ding ist meistens, also Hüftbeuger, wir haben ja nicht nur einen Hüftbeuger, Iliopsoas und auch Rectus Femoris und Co. Manchmal ist der Hüftbeuger, der ja oftmals gemeint ist, total schwach.
Ja, der ist in den allermeisten Fällen ist der einfach im Urlaub und macht gar nichts und eine ganze lange Zeit. Und das Ding einfach mal auch mal zu trainieren, macht ganz viel.
Ja.
Also wir hatten jetzt Hüftmobilisierung, gerne aktiv mit Extragewicht und viel Bewegung drin. Wir hatten Kreuzheben, das ist meine persönliche Lieblingsübung. Und ich mag sehr, sehr gerne tragende Übungen, also alles, was so Farmer's Walk, Suitcase Carry, Overhead Carry, Earthquake Bar Carry, alles, was in die Richtung geht, bin ich ein Riesenfreund von. Kann auch jeder machen. Also egal, was da los ist im Rücken, das bekommt für mich früher oder später jeder irgendwann. Das ist nicht zu leicht. Also manchmal hört man ja auch so Ansagen so, ja, mit Bandscheibenvorfall nicht mehr als 10 Kilo heben. Solche Aussagen kommen von Menschen, die meiner Meinung nach nichts von Biomechanik verstanden haben. Weil je nachdem, wie ich das Gewicht halt halte, wirkt ja auch eine andere Kraft auf den Rücken. Also ohne genaue Erklärung, wie ich die 10 Kilo jetzt maximal halten darf, ist die Aussage recht wertlos.
Ja, also vielleicht fürs Verständnis, für die Zuschauer und Zuhörer, nehme ich ein Gewicht, nehme mal die 10 Kilo. Was wiegt denn 10 Kilo? 10 Kilo.
Eine Stiegemilch.
Eine Stiegemilch. Okay, Stiegemilch, nehme ich die dicht zum Körper, zum Brustbein. Hat das eine andere Auswirkung, als wenn ich den Arm gestreckt nach vorne halte? Dann hat das einen anderen Hebel und das wirkt sich dann auf den Rücken aus. Könnt ihr mal ausprobieren, dann wisst ihr, was 10 Kilo vorne und 10 Kilo hinten, was das für eine Auswirkung mit dem Hebel hat.
Ja, sind wir wieder bei dem Beispiel, was wir eingangs hatten mit dem Wasserglas oder mit der Flasche. Halte ich die jetzt mit dem gestreckten Arm von mir, ist der Hebel länger, ist das halt anstrengender. Wenn ich die habe, kann ich es den ganzen Tag machen.
Ja.
Genau. Und deswegen ist halt so eine Aussage wie maximal 10 Kilo heben, ist halt einfach so, danke, bringt mir gar nichts.
Ja.
Und also, meiner Meinung nach ignorieren diese Aussagen auch die Gesetze von Wolf und Davis, das halt einfach Knochen und kollagene Bindegewebsschichten mit Belastung anpassen können. Logisch. Bandscheiben sind auch kollagene Strukturen. Wenn ich die belaste, dann werden die stärker. Ganz einfach. Ja. Klar, die brauchen Belastung und Entlastung. Die brauchen beides, damit sich das Ding richtig ernähren kann. Aber wenn ich das mache, werden die auch stärker. Punkt. Und dann jemand zu sagen, er darf nie wieder schwer heben, verstehe ich nicht. Geht nicht in meinen Kopf rein.
Also gerade die Kollagenstrukturen, die ja auch häufig dann im Thema Faszialstrukturen aufkommen, war eine Untersuchung, die wurde vorgestellt beim letzten Faszien-Summit vom Dr. Robert Schleib, dass Menschen mit mehr Kollagenfasern tendenziell auch mehr Kraft übertragen können. Also Kraft haben. Da ging es dann auch darum, wenn ich jetzt Kälte habe, wenn ich zum Beispiel die Kollagenstrukturen zusammenziehe, dann ist der Output kurzfristig besser. Das heißt bitte aber nicht, dass bevor ihr springt, euch Eisspray an die Wade und an die Achillessehne haltet und losspringt. Aber das hat eventuell, wenn ich mehr Kollagenstrukturen einbaue, hat das eine bessere Kraftübertragung vom Muskel aufs nächste Gelenk. Deshalb schwer heben, mal beugen, unabhängig, was schwer jetzt ist. Ne? Wird jetzt keine Zahl da im Hinterkopf und vielleicht irgendwelche Scheiben auf der Stange sehen, sondern es darf mal belastend sein. Dafür ist zumindest unser Körper ausgelegt.
Körperlich. Absolut, absolut. Ein super spannendes Beispiel aus der Praxis wird in dem Buch The Gift of Injury von Brian Carroll und Stuart McGill beschrieben. Der Brian Carroll, kennt vielleicht der ein oder andere, ist Powerlifter, der ist ziemlich gut, ein Total von über 1000, keine Ahnung, wie viel es wirklich war, habe ich nicht im Kopf. Und der hatte so eine richtig schlimme Rückenverletzung. Also mit Sakrum, Steißbein gespalten komplett, mehrere Wirbel auch gebrochen, Endplatten durch. Der war wirklich richtig im Arsch. Mhm. Und die haben auch nicht aufgehört zu belasten. Der hat erstmal eine ganze Zeit gebraucht, bis die gröberen Verletzungen verheilt waren. Also klar, dann erstmal das, was das ausgelöst hat, weglassen. Grundlegend aber trotzdem viel Bewegung, damit halt auch so Interleukine ausgeschüttet werden, die entzündungshemmend sind und so weiter und so fort. Und dann kam aber irgendwann auch wieder Kreuzheben, Kniebeuge und Bankdrücken dazu, was ja im Eingang eigentlich die Verletzung verursacht hat durch eine falsche Hebetechnik.
Echt? Und bei einer falschen Hebetechnik hat er sich das Sakrum gespalten?
Ja, wie das genau passiert ist, konnte ihm keiner sagen. Ich hätte
gedacht, er ist irgendwie Skiunfall auf den Hintern gefallen.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Und die haben dann genau diese Regenerationsmechanismen von den ganzen Kollagenstrukturen, von den Knochen ausgenutzt, um ihn stärker zu machen. Er hat dann halt Kniebeuge, Kreuzheben am selben Tag gemacht, einmal die Woche, um da halt einen Reiz reinzugeben. Und die restliche Woche hat er halt regeneriert. Und in der Zeit sind die Strukturen halt stärker geworden. Also es kann funktionieren. Und tatsächlich war er dann danach sogar stärker als vorher.
Also an die Zuschauer, Zuhörer, ihr seht, wir sind zu einiges in der Lage und wenn nur was kaputt gegangen ist, heißt das noch lange nicht, dass der Körper nicht gewillt ist, das wieder zu reparieren.
Genau. Wir sind halt keine Maschine, die sich abnutzt, sondern wir sind lebende Organismen, wir haben Regenerationsmechanismen, Adaptationsmechanismen und wir können stärker werden.
Ja. Ganz zum Abschluss. Ich glaube, wir haben auch schon so die Top 3, die ich eigentlich immer ans Ende stelle, meistens schon beantwortet. Wenn jetzt jemand sagt, du Felix, ich habe Rücken. Das hat Horst Schlemmer mal schon gesagt, ich habe Rücken. Wo kann ich dich denn kontaktieren? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten oder was kannst du mir anbieten, dass es meinem Rücken oder gänzlich Schmerzreduktion besser geht?
Also man kann mir erstmal auf den ganzen Social-Media-Kanälen folgen. Da gibt es regelmäßig Input zu aktuellen Studien, Tipps für Übungen. Bei Instagram wäre das coach-felix-kade. Bei Facebook Felix Kade, dein Pain-Free-Training-Coach. Auf meiner Website felixkade.de gibt es auch über 100 Artikel zu allen möglichen Themen rund um Rücken, Haltung, Nacken, die auch sehr evidenzbasiert gehalten sind. Also da auch mit Mythen wird aufgeklärt und da gibt es brutal viele Ansätze für alle möglichen Themen. Wer dann richtig tief reingehen möchte, wie eingangs erwähnt, die Rückenschmerzformel ist so das Buch, was meiner Meinung nach das absolute Go-To-Buch ist. Sehr ganzheitlich, sehr, sehr viele verschiedene Einflussfaktoren werden da mal beleuchtet, von Psyche über Stress, über Ernährung, Training, Alltag, Körperbewusstsein, Atmung, also sehr, sehr breit gefächert, ganzheitlich herangegangen. Genau. Und wer dann Lust hat, also wem das nicht reicht und wer Bock hat, mit mir direkt zu arbeiten, einfach auf meine Website gehen und dort mir eine Mail schreiben. Und gerne schon mal mit dem Problem an sich, damit ich schon mal entscheiden kann, ob das überhaupt was für mich ist oder ob ich das nicht lieber an eine andere kompetente Fachperson weiterreichen würde.
Ja, Also findet ihr natürlich alles in den Shownotes in der Videobox. Nehmt bitte mit dem Felix Kontakt auf, checkt mal das Buch ab. Ich habe es, ich würde fast sagen, recht zeitnah, als du das veröffentlicht hast, mir einmal einverleibt. Also ich fand das erstens grandios geschrieben und ich mag das halt auch, wenn ein Buch sehr viel einmal zusammenfasst. Bevor du halt, ne, Stuart McGill, irgendwo liegt das Buch hier sogar, die Rücken irgendwas. So ein schwarzes, glaube ich.
Rückenreparatur.
Ja. Rückenreparatur, genau. Also schaut mal bei Felix vorbei, bitte. Und auch in seinen Social-Media-Kanälen, da kommt viel Input zusammen. In dem Sinne, ja, mehr hab ich nicht. Felix, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deinen Antrieb, auch in dem Thema Schmerz, jetzt in dem Falle Rückenschmerz, auch aufzuklären, dass da noch viel mehr drin ist.
Ja, jo. Danke, dass ich da sein durfte, dass wir so nett geplaudert haben über das ein oder andere. Ich hoffe, für dich, lieber Zuhörer, war auch das ein oder andere Spannende dabei. Du konntest was mitnehmen für dich und siehst die Welt jetzt ein bisschen anders als vorher. Das wäre mein Wunsch.
Wir warten mal auf Feedback. Das Feedback könnt ihr hier drunter schreiben in die Kommentare bei YouTube. Ihr könnt uns anschreiben über, ja, findet ihr alles in den Shownotes. Abonnieren, liken, kommentieren, teilen. So, ich glaube, ich habe alles genannt, was man so machen kann. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao.
Bis bald.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.